Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Schon wenige Tage nach Beginn der russischen Invasion hatte die Ukraine einen Antrag auf Beitritt in die Europäische Union gestellt. Mehr als 4 Jahre später starten nun die offiziellen Verhandlungen. Laut EU-Spitze beginnen die Gespräche am Montag mit der Ukraine und auch mit dem Nachbarland Moldau. Im ersten Themenblock geht es unter anderem um die Justizsysteme, die bestimmte Standards erfüllen müssen. Ja, Tina Hassel in Brüssel. Welche Bedeutung hat es, dass die Beitrittsgespräche am Montag jetzt wirklich losgehen?
Ja, vor allem für die Ukraine ist es enorm wichtig, dass es jetzt losgeht. Präsident Zelensky hatte eine Mitgliedschaft bis spätestens 2028 gefordert, was aber vollkommen unrealistisch ist. Aber auch für die EU ist der Durchbruch wichtig. Damit endet eine jahrelange Hängepartie, in der man gegen die Dauerblockade unter Ungarns Ex-Regierungschef Orbán nichts tun konnte. Und damit sich sowas nicht wiederholt, fordert jetzt eine Gruppe von Staaten, darunter auch Deutschland, Sicherheitsmechanismen. Neue Mitglieder könnten zunächst kein Vetorecht bei wichtigen Fragen erhalten oder man könnte ihnen Rechte auch wieder aberkennen, falls sie gegen elementare EU-Regeln verstoßen würden.
Welche Themen könnten sich denn als größte Hürden erweisen?
Naja, begonnen wird jetzt mit ganz fundamentalen Fragen wie Rechtsstaatlichkeit, Grund- und Bürgerrechte, eine funktionierende öffentliche Verwaltung und vor allem den Kampf gegen Korruption. Und ohne hier die hohen Standards zu erfüllen, kann kein Staat Mitglied werden. Und da könnte es haken. In der Ukraine ist zuletzt ein großer Korruptionsskandal nahe im Umfeld von Zelensky aufgeflogen. Die Ukraine sagt, das zeige, dass die Korruptionsbekämpfung funktioniere. Aber was zeigt eben auch, dass noch viel zu tun ist. Aber jeder Beitrittsprozess dauert ja ohnehin viele, viele Jahre.
Tina Hassel in Brüssel, vielen Dank. Während die Ukraine also die Nähe zum Westen sucht und damit auf Moskaus Krieg reagiert, stärkt die NATO ihre militärische Abschreckung gegenüber Russland. Dazu gehört, dass die Bundeswehr eine Panzerbrigade in Litauen aufbaut. Tausende Soldatinnen und Soldaten sollen dort die NATO-Ostflanke schützen. Nun läuft zusammen mit anderen Ländern die erste eigene Übung der Brigade. Die aktuellen Bedrohungen sind dabei sehr präsent.
Wir greifen weiter an in einem Zuge. Auf geht's!
Truppenübungsplatz Paprade. Die belarussische Grenze ist nur 10 Kilometer entfernt. Immer wieder gibt es Luftalarm, auch heute Morgen. Deshalb üben sie hier auch den Kampf mit und gegen Drohnen.
Die Bedrohungslage, die insgesamt mit da ist, könnte bedrohlicher nicht sein. Wir sehen, dass russische Kräfte sich an der Grenze, dass militärische Strukturen an der Grenze mit aufgebaut werden. Wir sehen die personelle und die materielle Aufrüstung Russlands.
2900 Soldatinnen und Soldaten sind an der Übung beteiligt. Ende 2027 soll die Litauen-Brigade mit dann 5000 Frauen und Männern vollständig sein. Einsatzbereit sei man aber schon jetzt.
Die Übung Freedom Shield, die wir momentan sehen, ist genau Ausdruck dessen. Die Panzerbrigade 45 Litauen zeigt bereits auf ihrem Weg zur vollen Kriegstüchtigkeit, dass wir bereit sind, diesen Weg zu gehen.
Litauens Hauptstadt Vilnius ist knapp 40 Autominuten entfernt. Hier genießen die deutschen Soldatinnen und Soldaten hohes Ansehen, sagt die Politikwissenschaftlerin Margarita Šešelgyte.
Ich weiß, dass es für Deutschland sehr schwierig ist, die Entscheidung zu treffen, mehr in Verteidigung zu investieren und Truppen in Länder wie Litauen zu entsenden. Das erfordert auch einen gewissen Mentalitätswechsel. Ich denke, das wird in Litauen sehr begrüßt.
Die Übung der Litauen-Brigade ist eine Mischung aus modernem Drohnenkampf und klassischem Panzergefecht. Noch hat die Litauen-Brigade ihre finale Truppenstärke nicht erreicht. Dennoch soll diese Übung vor allem schon jetzt ein klares Signal Richtung Moskau senden. Die NATO-Partner sind bereit, jeden Meter ihres Bündnisgebiets zu verteidigen.
Die Frage, wie nahe die USA und Iran vor einem Friedensabkommen stehen, lässt sich zwar immer noch nicht beantworten. Offenbar liegt nun aber eine unterschriftsreife Vereinbarung auf dem Tisch. Auf seiner Plattform Truth Social kündigte US-Präsident Trump an, er werde sie morgen unterzeichnen. Die iranische Führung schließt im Moment allerdings aus, dass es noch dieses Wochenende zu einer gemeinsamen Vereinbarung kommt. Israels Premier Netanyahu kündigte bereits an, dass sich sein Land nicht an dem Abkommen beteiligen wird. Ein wichtiger Punkt bei den Verhandlungen über einen Frieden in Nahost ist auch der Libanon. Dort greift Israel weiter Ziele der Hisbollah-Miliz im Süden des Landes an. Zuvor hatte ein Sprecher der Armee die Bewohner von mehr als 20 Städten und Dörfern aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Zwischen Israel und dem Libanon gilt zwar seit April eine Waffenruhe, diese lehnt die Hisbollah, die von Iran unterstützt wird, jedoch ab. Mit seinem neuesten KI-Modell hat das US-Unternehmen Anthropic schon vor Monaten für Aufsehen gesorgt. Denn die künstliche Intelligenz spürt besonders gut Sicherheitslücken in Programmen auf, was Hacker für Cyberangriffe nutzen könnten. Anthropic veröffentlichte deshalb nur eine abgespeckte Version. Lediglich Regierungsbehörden und ausgewählte Unternehmen bekamen die volle Version, damit sie ihre Systeme sichern. Doch jetzt ist der Zugang zu beiden Modellen gesperrt. Es gibt eine Anordnung der US-Regierung. Sie verweist auf die nationale Sicherheit.
Wer heutzutage eine Reise plant, benutzt häufig KI-Assistenten wie Claude, eine Anwendung des kalifornischen Unternehmens Anthropic. KI-Assistenten werden von KI-Modellen angetrieben. Wenn Claude ein Auto wäre, Fable 5 wäre sein Motor. Doch der wurde gestern Abend abgewürgt. US-Finanzminister Howard Lutnick hat Anthropic angewiesen, ausländischen Staatsbürgern den Zugang zu Fable zu verweigern. Anthropic hat daraufhin den Zugang für alle Nutzer weltweit gekappt. Das Gleiche gilt für das noch mächtigere Modell Mythos. Offenbar fürchtet das Pentagon, dass Nutzer die KI als Cyberwaffe missbrauchen könnten. Anthropic räumt ein solches Restrisiko ein, hält die Anordnung der US-Regierung zu Fable aber für übertrieben. Wir sind nicht der Ansicht, dass die Entdeckung einer begrenzten potenziellen Sicherheitslücke Anlass sein sollte, ein kommerzielles Modell zurückzurufen, das bei Hunderten von Millionen Menschen im Einsatz ist. Im Interview bei Tagesschau 24 bezeichnet Digitalexperte Markus Beckedahl das KI-Verbot durch die US-Regierung als Weckruf für Deutschland und Europa.
Das ist ein Erpressungsmittel, was Trump einsetzen kann gegen uns. Und wir sind ihm hilflos ausgeliefert, wenn wir weiterhin uns komplett abhängig machen von wenigen Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben.
Laut Anthropic soll der Zugang bald wieder hergestellt werden. Hinter dem Verbot steht ein handfester Machtkampf. Anthropic verweigert der US-Regierung schon länger die uneingeschränkte Nutzung seiner Software, etwa für inländische Überwachung oder autonome Waffensysteme. Das ist dem Präsidenten ein Dorn im Auge.
In der Demokratischen Republik Kongo breitet sich die Viruserkrankung Ebola weiter aus. Immer mehr Regionen sind betroffen. Die Zahl der bestätigten Fälle ist inzwischen auf mehr als 670 gestiegen. 136 Menschen starben, teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO mit. Das ganze Ausmaß des Ausbruchs sei noch unklar. Misstrauen gegenüber dem Gesundheitspersonal und Angriffe auf Behandlungszentren machen die Hilfe vielerorts schwierig.
Schutzanzug an. Sicherheit geht vor bei Dr. Kogan in Bunia. Er versorgt Infizierte mittendrin im Zentrum des jüngsten Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo. Seit einem Monat wütet das Virus hier. Es ist immer ein großes Risiko, wenn man mit dem Virus in Kontakt kommt. Ja, das ist sehr gefährlich. Aber Schutzkleidung ist rar hier. Die medizinische Versorgung findet unter erschwerten Bedingungen statt, auch weil sich US-Hilfsorganisationen zuletzt weitgehend aus Afrika zurückgezogen haben. Unterwegs in einer Krisenregion, die es dem Virus leicht macht, sich auszubreiten. Seit Jahrzehnten kämpfen hier Milizen um den Zugang zu Rohstoffen. Zehntausende wurden vertrieben. Die Weltgesundheitsorganisation vor Ort kritisiert zudem die schwindende internationale Unterstützung. 1,5 Millionen Menschen haben hier keinen Zugang zur medizinischen Grundversorgung. Dieser Ausbruch findet in einer Phase statt, in der die Mittel für humanitäre Hilfe abgebaut wurden und nur noch ein Viertel des humanitären Budgets finanziert sind. Nachts vor der Quarantänestation, wo Verdachtsfälle untergebracht werden. Hierher bringen die Menschen Lebensmittel für ihre Angehörigen. Weil der Platz nicht reicht, wurden Zelte angebaut. Von fast 700 bestätigten Ebola-Fällen ist offiziell die Rede. Die tatsächliche Zahl dürfte allerdings deutlich höher sein, warnt die WHO. Auch weil die Mittel fehlen, um Menschen zu testen.
Anfang Juli wird Schloss Bellevue in Berlin für mehrere Jahre geschlossen, denn es soll saniert werden. Vorher haben Besucherinnen und Besucher aber die Möglichkeit, den Amtssitz des Bundespräsidenten mal von innen zu sehen. Ab sofort sind die Räume des Schlosses geöffnet, inklusive einer Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst.
Ganz ohne Frank-Walter Steinmeier geht es nicht im Schloss Bellevue. Der Bundespräsident im Miniaturformat bringt fast jeden Besucher zum Schmunzeln. Für das Werk hat er persönlich Modell gestanden. In der temporären Ausstellung zeigen mehr als 20 Mitglieder der Akademie der Künste ganz unterschiedliche Werke.
Auch toll, das zu sehen, dass hier auch Kunst geöffnet wird fürs Publikum, fürs Volk, wie ja eigentlich auch die Idee dabei ist. Und wann hat man schon mal die Chance, wirklich in diese Räume hier reinzugehen?
Ich finde es sehr frei und sehr groß und sehr bedeutsam.
Es ist Freiheit und Politik in einem Ort. Das finde ich großartig.
Die Macher verzichten bewusst darauf, der Ausstellung ein bestimmtes Thema zu geben. Vielmehr geht es um Offenheit und gesellschaftlichen Austausch. Auch in diesem Ausstellungsraum, der zum Mitmachen einlädt. Er soll für die Besucher ein Raum für Kunst, Performance und für Gespräche sein.
Wenn die Besucherinnen hier durchgelaufen sind, dass es noch einen Moment gibt, wo sie mal was auf den Tisch schreiben können, einen Kommentar, also was hier eben auch stattfindet, wo interveniert wird mit kleinen künstlerischen Ereignissen, Musik. Wir haben, also ich selber spiele auch, wir haben aber auch Menschen, die in kleinen Ensembles hier spielen und dann aber vor allem Gespräch.
2 Wochen lang bleibt das Schloss Bellevue nun ein Freiraum für Kunst.
Pünktlich zum Turnierauftakt scheint seine Wade nicht mehr zu zwicken. Manuel Neuer und die deutsche Fußballnationalmannschaft stehen vor ihrem ersten Spiel bei dieser Weltmeisterschaft. Bei den letzten beiden WM-Turnieren war für den DFB bereits nach der Gruppenphase Schluss. Zum Start wartet auf das Team morgen Abend eine auf den ersten Blick leichte Aufgabe. Es geht gegen die Nummer 82 der Weltrangliste Curaçao.
So langsam geht es los. Vor gut einer Viertelstunde macht sich das DFB-Team auf den Weg. Vom WM-Quartier in Winston-Salem in Richtung Spielort Houston.
Die Spannung steigt und jeder ist natürlich heiß auf das erste Spiel und der Fokus ist auf jeden Fall da.
Heiß auch das Wetter. Fast 30 Grad schon am Vormittag beim Abschlusstraining. In der Beobachterrolle der Bundestrainer, womöglich mit den finalen Startelf-Fragen im Kopf. Im Tor deutet alles auf Manuel Neuer hin. Die Wadenprobleme scheinen endgültig überwunden.
Manu strahlt einfach was Besonderes aus, wenn er da hinten im Tor drin steht. So eine Aura, eine Ruhe, die er ausstrahlt, irgendwie auch wenn das Spiel mal irgendwie hektisch wird.
Gegen WM-Neuling Curaçao ist die deutsche Mannschaft klarer Favorit. Die Stimmung wie in den vergangenen Tagen locker. Die Hoffnung groß, endlich mal wieder mit einem Sieg in eine WM zu starten.
Egal wie schön und wie gut alles hier ist, im Endeffekt zählt die Leistung. Und wenn wir die am Sonntag bringen, dann können wir in Deutschland was entfachen. Und das ist eigentlich das Ziel, was wir hinkriegen müssen.
Anstoß morgen in Houston ist um 19 Uhr deutscher Zeit. Die gute Nachricht, das Stadion ist klimatisiert.
The Blue Wave, die blaue Welle. So wird die Nationalmannschaft von Curaçao genannt. Der Inselstaat liegt in der Karibik, rund 60 Kilometer vor Venezuela und ist der kleinste Teilnehmer, der sich je für die WM qualifiziert hat. Ins Duell mit dem DFB-Team geht Curaçao morgen zwar als Außenseiter, das WM-Fieber auf der Insel ist aber in jedem Fall Weltklasse.
Das bunteste und bekannteste Gesicht der Fußballbegeisterung auf Curaçao. Als Captain Blueface ist Brandon Anheizer der Nationalmannschaft, der Blue Wave. Das ist unsere Zeit, die Zeit von Curaçao. Die Welt wird sehen, wer wir sind. Blaue Glückseligkeit, seit sich die Karibikinsel mit gut 150.000 Einwohnern für die WM qualifiziert hat. Als kleinstes Land jemals. Euphorie pur. Curaçao liegt in der Karibik. Die kleine Insel war Kolonie und Drehscheibe im Sklavenhandel. Jetzt sind sie ein autonomes Land im Königreich der Niederlande. An der Nordseeküste hat sich die Blue Wave auch auf die WM vorbereitet. Die meisten Spieler sind in den Niederlanden geboren und ausgebildet worden. Das Team gilt als Außenseiter im Turnier. Jeder kann überraschen. Warum nicht Curaçao? Auf der Insel sind sie bereit für das Spiel gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland. Ob wir verlieren oder nicht, wir geben alles. Diese Mentalität haben wir hier gerade. Die Leute, die Nationalmannschaft, für uns eine große Ehre, dabei zu sein. In Sachen WM-Euphorie ist Curaçao eine Liga für sich.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 14. Juni.
Kühle Luft aus Norden verpasst der Temperatur vorübergehend einen Dämpfer. Im Südwesten bleibt es unter Hochdruckeinfluss dagegen oft sonnig und warm. Im Norden sind heute Nacht Schauer unterwegs, an der See auch ein paar Gewitter, sonst gebietsweise klar und nur wenige Schauer. Am Tag teils dichte Wolken, teils Sonne, die im Südwesten am häufigsten zum Zuge kommt. Die meisten Schauer gibt's im Norden und Osten, im Nordosten sind auch einzelne Gewitter dabei. Heute Nacht 16 bis 10 Grad, in einigen Mittelgebirgen nur einstellige Werte. An der See bei auflandigem Wind morgen um 15 Grad, am Oberrhein dagegen sommerlich warm. Montag teils Wolken, teils Sonne, ein paar Schauer vor allem im Nordosten, wo es windig bleibt. Dienstag von Westen, Mittwoch im Norden dichtere Wolken und teilweise nass, sonst oft sonnig und im Südwesten wird es heiß.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Jesse Wellmer schauen wir auf die Herausforderungen und Risiken des Soldatenberufes und fragen, was sich die Ukrainerinnen und Ukrainer von den EU-Beitrittsverhandlungen erhoffen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.